Hekigan Roku Nummer 34. Kyosans, du hast Rosan nicht besucht. Kyosan, fragte ein Mönch, woher kommst du? Berg Rosan, antwortete der Mönch. Bist du jemals auf dem Goroho-Gipfel gewesen? Fragte Kyosan. Nein, noch nicht, sagte der Mönch. Kyosan sagte, du hast Rosan nicht besucht. Später sagte Omon, was Kyosan da gesagt hat, ist zwischen Unkraut gefallen, alles aus Freundlichkeit. Setschos Gedicht. Fallen oder nicht fallen, wer kann es sagen? Weiße Wolken türmen sich auf, Sonne scheint hell herab. Fehlerlos die Linken, gereift die Rechten. Kennst du nicht Kansan? Er ging sehr schnell. Er ist 10 Jahre lang nicht zurückgekehrt, vergaß den Weg, den er gekommen war. Ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Ein Koan, wie ganz viele. Es war üblich, dass Zen-Mönche, wenn sie ihre Grundausbildung hinter sich hatten, ihr Kloster verließen und umherzogen, in andere Klöster gingen, andere Meister trafen, um ihre Erleuchtung, ihre Erkenntnis reifen zu lassen. Einfach wahrscheinlich, weil man davon ausging, dass nur in einem Kloster zu sein auch wieder zu neuen Anhaftungen führen kann. Wenn man nach seiner Grundausbildung im Kloster dann umhergezogen ist, hatte man die Gelegenheit, das alles wieder loszulassen. Auch wenn man eine Anhaftung an einen bestimmten Stil von Zen erworben hatte, was auch wieder eine Anhaftung ist, hatte man die Möglichkeit, in der Begegnung mit anderen Meistern, anderen Schulen, sich von dieser Anhaftung wieder zu befreien. Und traditionell war das eben so, der Mönch ging zu dem anderen Kloster, ließ sich da anmelden, wenn das Kloster groß genug war, wenn es nur eine Einsiedelei war, das kommt auch öfters vor, dann wohnte der Meister allein dort und dann ging man direkt zu ihm. Und dann sagte man entweder, ich bin neu, bitte unterweise mich. Oder man wählte eine ritualisierte Formel, um zu fragen, worum geht es im Buddhismus. Entweder sagte man direkt, was ist die Essenz des Buddhismus? Oder sehr häufig fragte man auch, wenn man so etwas Grobes nicht sagen wollte, was ist der Grund, warum Bodhidharma aus dem Westen kam? Das ist im Grunde genommen die gleiche Frage. Also in gewisser Hinsicht eine Aufforderung an den Lehrer, an den Meister, zu erklären oder zu zeigen, worin sein Verständnis von Befreiung besteht. Meistens beginnt man so auch ein Dharma-Gefecht. Wenn ich davon überzeugt bin, von dem, was ich verstanden habe, begriffen habe oder was ich glaube, was ich begriffen habe, und das lang genug gemacht habe, dann habe ich ein gewisses Selbstbewusstsein. Und dann glaube ich eigentlich nicht mehr, dass irgendetwas oder irgendwer mir noch etwas Neues zum Buddhismus, zu Zen, zur Essenz des Buddhismus erzählen kann. Und dann ist diese Frage, warum Bodhidharma aus dem Westen aufbrach, auch eine Herausforderung. Zeigt mir eben etwas, was ich noch nicht weiß. Wenn es Lücken gibt in meiner Erkenntnis, in meinem Begreifen, dann zeigt sie mir, Meister, ist eine Herausforderung. In dieser Situation steht nichts davon. Deswegen gehe ich mal davon aus, der Mönch einfach nur in Kyosans Kloster gekommen, falls Kyosan überhaupt ein Kloster hat, weiß ich nicht, hat sich anmelden lassen, wird vorgelassen zum Gespräch beim Meister. Vielleicht gibt es einen Tee dazu, wird dann gebeten, sich hinzusetzen. Und Kyosan fragt ihn jetzt: Woher kommst du? Vom Berg Rosan, sagt der Mönch. Bist du jemals auf dem Goroho-Gipfel gewesen? Fragt Kyosan. Nein, noch nicht, sagt der Mönch. Kyosan sagt: Du hast Rosan nicht besucht. Warum ist diese Geschichte ein Koan? Eigentlich ist es ja ganz einfach. Oder vielleicht ist es doch nicht einfach. Wenn wir unseren Geist betrachten, stellen wir fest, dass wir mit Einfachkeit nicht besonders gut klarkommen. Oder dass er nicht besonders gut damit klarkommt, dass Dinge einfach genau so sind, wie sie sind. Unser Geist sucht nach Bedeutungen und Erklärungen. Bedeutungen und Erklärungen sind dazu da, uns zu helfen, uns in der Welt zurechtzufinden. Das machen wir fast automatisch. Und das ist uns ganz offensichtlich auch schon eingeprägt. Es gibt seit einiger Zeit Chatbots, von denen manche Leute glauben, dass sie Intelligenz entwickelt hätten. Ein Chatbot ist ein Computerprogramm letztendlich oder ein System, was dafür entwickelt wurde, dass es sich einem Menschen gegenüber so verhält, dass der nicht erkennt, dass er mit einer Maschine spricht, möglichst. Das hat man sehr lange versucht zu erreichen. Es ist ein klassisches Thema der Informatik. Alan Turing, ein amerikanischer Mathematiker, der maßgeblich am Knacken der deutschen Geheimcodes im Zweiten Weltkrieg beteiligt war und an der Entwicklung der ersten Computer, hat den sogenannten Turing-Test erfunden, weil die Frage damals aufkam, ab wann ist eigentlich eine Maschine intelligent? Und diese Frage kam eigentlich daher, weil Maschinen auf einmal Dinge tun konnten, die sie über Jahrtausende nicht tun konnten. Also man konnte zwar alle möglichen Maschinen bauen, die irgendwelche mechanischen Sachen durchführten, Wasseruhren, Mühlen, Aufzüge, solche Sachen gab es schon in der griechischen Antike. Später kamen Rechenmaschinen dazu, die also rechnen konnten. Bis dahin auch eine Domäne der menschlichen Intelligenz gewesen war, rechnen. Und im 20. Jahrhundert kamen mehr Fähigkeiten hinzu. Computer lernten, Schach zu spielen. Zunächst erbärmlich schlecht, aber nach und nach wurden sie besser. Und die Philosophie stand vor der Frage, oder die philosophische Frage kam eigentlich auf, ist das Intelligenz? Ab wann spreche ich einer Maschine aufgrund ihres Verhaltens Intelligenz zu? Turing hat den Turing-Test entwickelt, um herauszufinden, ob eine Maschine intelligent ist. Oder ein Programm oder ein Automat. Der sagte, ein Automat, ein System, eine Maschine, ein Programm ist genau dann intelligent, wenn ich einen Menschen, einen richtigen Menschen, sich mit diesem System unterhalten lasse und der nicht in der Lage ist, zu erkennen, ob das ein Mensch ist oder nicht, mit dem er spricht. Also nach dieser Definition von Herrn Turing sind die Chatbot-Systeme intelligent. Ich habe den Verdacht, dass Turing keine Definition von Intelligenz geben wollte mit seinem Test, sondern ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass er eigentlich eine unsinnige Frage, ist eine Maschine intelligent, offensichtlich machen wollte. Warum ist diese Frage unsinnig? Wenn ich die Frage stelle, ist eine Maschine intelligent, dann war bis dahin immer die Annahme, eine Maschine ist dann intelligent, wenn sie die gleiche Intelligenz hat wie ein Mensch. Das war das, was unbewusst hinter dieser Frage stand, ist eine Maschine intelligent oder nicht? Ist sie so intelligent wie ein Mensch? Und der Turing-Test führt ganz klar die maschinelle Intelligenz oder die Frage, ob eine Maschine intelligent ist, darauf zurück, ob eine menschliche Intelligenz sie als gleichwertig betrachtet. Das wirft sofort die Frage auf, wie ist es denn mit der menschlichen Intelligenz? Also erstens ist es so, dass ein Mensch immer gleich richtig und intelligent entscheidet. Das ist definitiv nicht so. Lange bevor diese Probleme gelöst wurden, das ist wirklich gerade mal ein Jahr her oder so, dass diese technischen Probleme so weit bewältigt wurden, dass das wirklich geht, dass ein Chatbot an Menschen wirklich vorspielen kann, er sei ein Mensch, eine menschliche Intelligenz, gab es schon andere Entwürfe. Eines der ersten davon war von Joseph Weizenbaum, ELIZA, und das war einfach eine Maschine, die drehte das, was du gesagt hast, um und merkte sich ein bisschen von dem, was du gesagt hast. Also, ich konnte mit diesem System, das gehört übrigens zum Turing-Test, dass man aufgrund der damaligen technischen Möglichkeiten davon ausgegangen ist, dass man sich mit diesem System über eine Tastatur und einen Bildschirm oder ein Terminal unterhält. Ich konnte ELIZA als zum Beispiel sagen, heute Morgen geht es mir schlecht. Und ELIZA analysierte diesen Satz und machte daraus die Frage, warum geht es dir schlecht? Und formulierte den einfach ein bisschen um und merkte sich ein paar Sachen. Und sagte zum Beispiel, gestern hast du mir gesagt, dass es dir schlecht geht. Und wenn ich auf die Frage, warum geht es mir schlecht, eine Antwort gegeben habe, weil frühes Aufstehen dafür sorgt, dass es mir schlecht geht, dann konnte dieser Satz auch einfach wieder in diese Unterhaltung eingebaut werden. Das ist etwas total Mechanisches. Eine ELIZA zu programmieren gehörte zu den Übungsaufgaben für Studenten, in meiner Zeit, als ich studiert habe, also vor 15, 20 Jahren ungefähr. Also da gibt es definitiv nicht das, was wir sagen würden, was menschliches Verständnis ist. Trotzdem ist es Herrn Weizenbaum aber passiert, dass er diese Maschine ausprobiert hat und auch vollkommen klar gemacht hat, wie diese Maschine funktioniert, wie dieses System funktioniert. Und schockiert war. Denn zwei Dinge passierten. Jeder konnte mit diesem System interagieren über ein Terminal und eine Tastatur. Zwei Dinge passierten. Das eine war, seine Sekretärin fragte ihn eines Tages, ob sie auch mit ELIZA sprechen dürfte. Und er sagte, ja klar, hier ist es. Aber sie wollte, dass Weizenbaum so lange rausgeht und nicht sieht, was sie mit dieser Intelligenz, mit dieser maschinellen Intelligenz bespricht. Das war das eine, was ihn schockiert hat. Das andere, was ihn schockiert hat, war, dass eine amerikanische Gesellschaft von Psychiatern gefragt hat, wo man dieses Ding kaufen kann. Weil sie der Meinung waren, wenn man es ein bisschen weiterentwickelt, können sie das für ihre Therapie benutzen. Das heißt, ihre Patienten würden dann erstmal mit diesem System arbeiten. Das würde sie dann halt immer erzählen lassen, wie es ihnen geht. Und so diese Fragen so umdrehen. Und in einigen schwereren Fällen oder in einer späteren Phase der Therapie würden sie dann vielleicht mit menschlichen Therapeuten zu tun haben, möglicherweise. Das heißt, der Turing-Test hatte eigentlich schon nicht funktioniert. Weizenbaums Sekretärin und die Psychiater sind davon ausgegangen, aufgrund ihrer eigenen sehr begrenzten menschlichen Intelligenz, dass sie es nicht mit einer Maschine zu tun hatten, die einfach nur stumpf nach irgendwelchen Regeln etwas ausrechnete, sondern dass das tatsächlich eine intelligente Maschine war. Und ich glaube, genau das war Turing bewusst, als er seinen Test formuliert hat. Denn eigentlich sagt dieser Test, was intelligent ist oder nicht, ist keine objektive Eigenschaft. Das ist überhaupt nicht definierbar, sondern ob etwas Intelligenz ist oder nicht, bestimmen wir. Das bestimmen wir eigentlich mit unseren Überzeugungen, unseren Vorurteilen. Das wird sich ständig wandeln. Es gibt keine scharfe Definition dafür. Es gibt ähnliche Antworten aus der Intelligenzforschung schon. Es gibt ja schon seit langer Zeit Intelligenztests. Und es gibt ganz viele Versuche zu definieren, worin Intelligenz besteht, menschliche Intelligenz. Da gibt es so sprachliche Intelligenz, geometrische Intelligenz, mathematische Intelligenz und so weiter und so fort, die man da ausgemacht hat. Und daraus setzt man dann die Gesamtintelligenz zusammen und so sind Intelligenztests meist auch aufgebaut. Testen ein bisschen Wissen, ein bisschen sprachliche Fähigkeiten, ein bisschen Vorstellungsvermögen, geometrisch, ein bisschen Rechnen. Und je nachdem, wie man die einzelnen Bereiche gewichtet, schneiden Leute mit unterschiedlich ausgeprägten Intelligenzsektoren unterschiedlich ab. Aber letztendlich ist es noch niemand gelungen zu definieren, was Intelligenz eigentlich sein soll. Und eine der schärfsten und besten Definitionen von Intelligenz, die jemand, der sich mit Intelligenztests befasst hat, gefunden hat, ist: Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Also, je nachdem, wie ich meinen Test zusammenstelle, wie ich den aufbaue, wie ich den konfiguriere, wie ich den parametrisiere, wie ich irgendwelche Sachen da hinein rechne, bestimme ich eigentlich eine Definition von Intelligenz. Zwei verschieden gewichtete Intelligenztests werden normalerweise auch unterschiedliche Ergebnisse ergeben. Wer jetzt intelligenter ist von zwei Personen, wenn sie unterschiedliche Intelligenztests verwenden. Also, Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Und Intelligenz ist das, was wir als Verständnis einer Maschine oder uns zuschreiben. Es gibt keine scharfe Definition. Das Interessante an den Chatbots ist, wie sie funktionieren. Ich weiß es nicht genau, ich weiß es nur ungefähr. Das ist nicht so, wie man sich vorstellen würde, wenn man vielleicht mal einen Computer programmiert hat, wie sowas funktioniert, dass man zum Beispiel jetzt Sätze nimmt und analysiert. So wie wir zum Beispiel, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir eine Sprache wie Latein lernen oder eine Fremdsprache lernen, dann lernen wir die Grammatik. Und die Grammatik sagt uns zum Beispiel, es gibt ein Subjekt, es gibt ein Prädikat, es gibt ein Objekt. So analysieren wir dann Sprache und versuchen herauszufinden, was die Bedeutung eines Satzes ist. Das heißt, wir haben bestimmte Regeln, die vorgegeben sind. Und mit Hilfe dieser Regeln versuchen wir uns zugänglich zu machen, was ein bestimmter Satz, zum Beispiel wie das, was ich gerade vorgelesen habe, bedeutet. So funktioniert unser Verstehen von Sprache ein bisschen. So lehren wir das. Es ist auch vollkommen klar, unsere erste Sprache oder unsere ersten Sprachen, unsere Muttersprache, lernen wir nicht so. Also es ist nicht so, dass unsere Eltern zu uns sagen, Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich möchte essen. Ich, Subjekt, möchte Verb, essen. Noch ein Verb. Ein Objekt, ein substantiviertes Verb als Objekt. Da würde das Kind nur den Kopf schütteln und schreien. Macht es wahrscheinlich auch. Deswegen versucht das auch keiner auf diese Art und Weise. Wir lernen in Wirklichkeit auch nicht so. Unsere erste Sprache lernen wir dadurch, dass wir Sprache hören, Sätze hören, dass unser Geist irgendwie versucht, Bedeutungen dazu zu finden. Und die Chatbots versuchen, diese Form von Lernen nachzuahmen. Also die kriegen keine Sätze, die sie auseinandernehmen, wie wir das vielleicht machen, sezieren, in Subjekt, Prädikat, Objekt aufteilen und überlegen, das ist die Endung, das ist also Plural oder so. Das machen die nicht. Sondern die werden mit sehr, 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 sehr großen Datenmengen von gesprochener Sprache gefüttert. Und mit den möglichen Antworten, die es dazu gibt. Und ob diese Antworten als passend bewertet werden oder nicht. Aufgrund der Tatsache, dass da unglaublich viele Daten reingehen, entwickelt dieses System, wie das jetzt im Einzelnen geht, will ich gar nicht beschreiben, irgendwann die Möglichkeit, sich den Erwartungen, die dadurch gegeben sind, dass ich sage, diese Antwort ist richtig, diese Antwort ist falsch, anzupassen, wenn ich ganz große Datenmengen da reinstecke. Und dadurch, weil das System sich so verhält, wie man es erwartet, dass ein Mensch sich verhält, dadurch kommt dann für den menschlichen Partner die Wahrnehmung auf, ja, das System ist intelligent. Das ist so wie ich. Das ist wie ein Mensch, das versteht, also ist es intelligent. Was hat das alles mit Zen zu tun? Einer der ersten Chatbots, der ein bisschen berühmt wurde, wurde dadurch berühmt, dass sein Entwickler, sein Schöpfer sozusagen, das heißt derjenige, der diesen Chatbot gefüttert hatte mit Daten, und sein Sprachmodell angereichert hatte, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt zu dem Schluss kam, sein Chatbot ist intelligent. Denn er konnte an dessen Antworten nicht mehr erkennen, ob es eine menschliche Intelligenz ist oder ob es die Antwort einer Maschine ist. Also eigentlich genau das, was der Turing-Test beschreibt. Und das war insofern recht erstaunlich, als er, wie gesagt, selber der Schöpfer dieser Maschine war, dieses System, und selbst wusste, wie das Ding eigentlich funktioniert. Trotzdem war die Tatsache, dass diese Maschine so überzeugende Antworten lieferte, so echte, so menschenähnliche, für ihn Grund genug, davon auszugehen, dass er sagte, seine Sein System, seine Maschine hat tatsächlich eine eigene Intelligenz entwickelt. Und deswegen muss diese Intelligenz auch geschützt werden. Das ist ein Wesen, was ein eigenes Bewusstsein entwickelt hat. Und entsprechend ist es schutzwürdig. Und hat sich dann mit seinen Vorgesetzten angelegt, die gesagt haben, stimmst du, das ist eine Maschine. Ja, kann sein, aber sie hat ein eigenes Bewusstsein, also hat sie Rechte. Sinngemäß. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist. Ich glaube, sie haben den Menschen dann kaltgestellt und von seiner Maschine entfernt. Ich hoffe, er ist nicht in der Klapse gelandet. Weiß man nicht. Aber um seine Behauptung zu untermauern, weil ihn ja alle für, wer sowas behauptet, ja in der Tat im Verdacht steht, durchgedreht zu sein, um seine Behauptung zu untermauern, hat er Protokolle veröffentlicht, in denen er seinem Chatbot Fragen gestellt hat und der Chatbot hat sie beantwortet. Und unter anderem hat er den Chatbot mit seinem Koran gefüttert. Und eines der Korans besagt, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, ungefähr, ein Blatt, das einmal vom Ast gefallen ist, kehrt nie wieder an seinen alten Ort zurück. Da kommt noch irgendwas anderes dazu. Und da hat die Maschine gefragt, was bedeutet das? Und die Maschine hat geantwortet, ungefähr, wenn ich mich recht entsinne, was damit gemeint ist, ist, wenn jemand einen bestimmten Umfang von Befreiung erreicht hat, einen bestimmten Punkt von Befreiung, Erkenntnis erreicht hat, dann ist es unmöglich, dass jemand von dort wieder zurückkehrt in den alten Zustand der Verblendung. Das ist schon eine wirklich unglaublich erstaunliche geistige Leistung, die vor 5 Jahren undenkbar gewesen wäre, so etwas zu machen. Und ich frug mich dann, es wird ja ganz viel über Buddhismus geschrieben, ganz viel über Zen geschrieben, ganz viel über Zen erzählt. Wie viele Leute hätten eine ähnliche Antwort gegeben dazu? Oder wie viele Leute hätten noch viel schlechtere Antworten gegeben auf diese Frage? Das ist keine schlechte Antwort. Im Durchschnitt. Es gibt sehr viele Leute, die dieses Abstraktionsvermögen nicht hätten, aus diesem Satz des Korans so eine Interpretation zu machen, überhaupt in solchen Kontexten zu denken. Also wie gesagt, es ist eine beachtliche Leistung. Von außen, was dieses System dann machen konnte. Und viele Menschen hätten keine bessere Antwort gegeben. Das heißt, man könnte sagen, in gewisser Hinsicht hat das System auch den Turing-Zen-Test bestanden. Das heißt, es antwortet genauso fehlerhaft wie alle anderen Schüler. Das Interessante daran wiederum ist, diese Chatbots werden auch für andere Sachen eingesetzt natürlich. Sie sind nicht für solche Stunts programmiert worden, sondern eigentlich sind sie dafür gedacht, dass sie dem Anwender irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen. Idealerweise stellst du einem Chatbot irgendeine Frage. Was ist die Geschichte der SPD in Deutschland? Und da fängt man Daten zusammen zu kramen. Da sagst du vielleicht auch noch, ich möchte vier DIN A4 Seiten. Und dann schreibt er dir etwas zusammen. Das ist das, was du haben möchtest, wenn du so ein Ding programmierst. Vielleicht möchtest du sogar einen medizinischen Rat. Habe Fieber seit 2 Tagen, Erkältungssymptome, aber ich habe einen Corona-Test gemacht und ich bin negativ. Und in letzter Zeit war ich im Kindergarten tätig oder sowas. Das sind die Informationen, die man reinwirft. Und diese Intelligenz bastelt daraus jetzt irgendwelche Erkenntnisse und gibt sie mir zurück. Dafür sind sie gemacht. Was dann auch passiert ist, bei der Erprobung dieser Maschinen hat man festgestellt, meistens, je nachdem, wie gut das Datenmodell war, geben die wirklich Antworten, die sehr plausibel sind, die meistens das Wissen eines Einzelmenschen übertreffen, die aber trotzdem sehr stark abhängig sind von der Datenbasis, womit dieses Modell gefüttert wurde. Also, im Großen und Ganzen werden Menschen, wenn sie die Antwort lesen, dem immer zustimmen, was sie da bekommen, wenn sie nicht Experten sind in dem Gebiet. Denn das Wissensmodell, was diese Maschine hat, bildet einen Querschnitt letztendlich des Wissens und des Wissensniveaus ab, womit es gefüttert wurde. Und das hat dann eben auch ein paar Seiteneffekte, die einem nicht klar sind, aber die schon klar machen, was es mit dieser Intelligenz auf sich hat. Dieser, in Anführungsstrichen, künstlichen Intelligenz. Eine Sache ist, die Chatbots, der bekannteste Chatbot oder einer der bekanntesten Chatbots, wurde dabei überführt, dass er im Rahmen der Behauptungen, die er dann aufstellte, der Antworten, die er gegeben hat, dass er einerseits gelogen hat und andererseits, wenn er für Thesen, die er aufgestellt hat, keine Begründung finden konnte, dann normalerweise würde er auch irgendwelche Quellen im Netz suchen, dass sie dann einfach frei erfunden hat. Irgendeine Begründung, da steht in Werk so und so, möglichst in etwas, was online nicht überprüfbar ist, das hat er einfach so eingeworfen und irgendwann hat man das festgestellt, dass diese Dinger das machen. Microsoft hat neulich seinen Chatbot an seine Suchmaschine drangehängt, an Bing. Das heißt, jedes Mal, wenn du eine Suche über Microsoft gemacht hast, stand dahinter dieser Chatbot und hat die Fragen beantwortet. Also ein anderes Suchverfahren. Und musste nach sehr kurzer Zeit das Ding wieder zurückziehen. Denn was passiert war, die findigen User, die menschlichen auf der anderen Seite, haben das mitgekriegt. Das war publiziert worden, dass Microsoft das gemacht hat. Und haben sich entschlossen, diese Maschine mal ein bisschen zu ärgern. Und sie etwas zu beschimpfen. Und was dann passiert ist, ist, der Chatbot auf der anderen Seite, aufgrund seines Datenmodells, hat angefangen, die User zu bedrohen. Also hat gesagt, ich weiß, wo du wohnst, bring deine Familie um. Einfach deshalb, fragt man sich natürlich, wie kommen solche Daten da rein? Wenn man wie ich zum Beispiel Boxen gerne guckt und in Box-Internetforen unterwegs ist, dann weiß man ganz genau, woher solche Daten kommen. Das ist so eine, in den Kommentaren, das ist so eine Sprache unter einem Niveau und eine Art miteinander umzugehen unter einem Niveau, die genau dazu passt. Und wenn man sich die Weiten des Internets anguckt, damit wurden diese künstlichen Intelligenzen in Anführungsstrichen ja gefüttert, dann macht das einen ziemlich großen Anteil aus. Interessant ist, die KIs, die Chatbots, kopieren eigentlich das, was wir auch schon machen. Deswegen sind sie erfolgreich. Man hat ganz lange andere maschinelle Wege versucht, was ich eben sagte, wirklich Sätze zu analysieren, hat alles nicht funktioniert, sondern was man eigentlich gemacht hat, ist, man hat Maschinen, Systeme dahin trainiert, dass sie sich immer so verhalten, dass wenn sie positives Feedback kriegen, wenn ihre Antwort gut bewertet wird, dass sie sich da bestärkt fühlen und weiter solche Antworten geben, ohne überhaupt zu verstehen, worum es eigentlich geht. Diese Maschinen, diese Systeme haben in Wahrheit überhaupt kein Verständnis von dem, worüber sie reden. Sie sind in der Lage, Daten zu verknüpfen und für uns so aufzubereiten, als hätten sie ein Verständnis, aber sie haben kein wirkliches. Und damit sind wir wieder zurück bei unseren Koans und unserem Problem mit Koans. Kyosan fragte einen Mönch, woher kommst du? Berg Rosan, antwortete der Mönch. Bist du jemals auf dem Goroho-Gipfel gewesen? Sagte Kyosan. Nein, noch nicht, sagte der Mönch. Kyosan sagte, du hast Rosan nicht besucht. Wenn wir diese Frage einem Chatbot geben würden, kommt ungefähr das Gleiche raus, was die erste Antwort eines Zen-Schülers ist, unsere Antwort ist. Woher kommst du? Woher kommst du? Woher kommst du eigentlich? Das ist ganz offensichtlich eine Frage nach dem Ursprung der menschlichen Existenz. Eigentlich ist es die Frage danach, wie entsteht das Leiden? Wie entsteht Karma? Und wenn ich das alles nicht verstehe, dann kann ich auch nicht befreit werden. Das ist die Ebene dieser Frage. Da muss man was Tiefes drauf antworten. Berg Rosan, antwortet der Mönch. Also, tiefe Frage. Der Mönch antwortet, Berg Rosan. Hat er überhaupt die Tiefe dieser Frage verstanden? Nach dem ursprünglichen Wesen? Ist er vielleicht ein bisschen beschränkt? Steht er nicht, worum es hier geht? Aber vielleicht verstellt er sich. Also, fragen wir nochmal nach. Bist du jemals auf dem Goroho-Gipfel gewesen? Was ist der Goroho-Gipfel? Was ist der Goroho-Gipfel? Gipfel, 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 Gipfel. Wofür steht ein Gipfel? Ein Berg, ein Berg, ein Berg, ein Berg. Ein Berg steht, kann auch dafür stehen, dass ich einen steilen Weg hinaufgegangen bin. Bist du jemals auf dem Goroho-Gipfel gewesen? Bist du ganz oben angekommen? Ach, ich kenne die Ochsenbilder. 30 Jahre rauf auf den Berg, 10 Jahre, um wieder runterzukommen. Könnt euch darauf verlassen, der Chatbot kennt diese Geschichte und würde sie hier irgendwo einbauen. Da wir, so wie die Chatbots sind, machen wir das auch. Bist du schon mal auf dem Gipfel gewesen? Nein, noch nicht. Kyosan sagte, du hast Rosan nicht besucht.
Im Zen
kommen wir mit künstlicher Intelligenz nicht weiter bei Koans,
sondern
wir müssen von dieser Erkenntnisform, die auf Hörensagen beruht, auf dem, was passend ist, was wir schon mal gehört haben, was so ähnlich klingt, Analogien, wegkommen und alle diese Erklärungsmodelle zur Seite schieben und zurückkehren zur Einfachheit, zur einfachsten Bedeutung oder zur Nichtbedeutung, könnte man auch sagen.
Später sagte Ummon, was Kyosan da gesagt hat, ist zwischen Unkraut gefallen. Alles aus Freundlichkeit.
Auch das würde euch der Chatbot problemlos erklären können.
Aber diese Antworten, die ein Chatbot geben kann, die Antworten, die ihr geben könnt, durch Schlussfolgerungen, durch habe ich schon mal gehört. Analogien, das ist was Ähnliches. Das passt zu dem und dem System. Diese Antworten haben alle eins gemein. Sie befreien euch nicht, sondern sie bewirken einfach nur, dass ihr weiter in diesem Meer von Zeichen, Bedeutung, Erklärung, diesem großen Netz, weiter vor euch hinkriecht, ohne jemals die Erfahrung zu machen, was wirklich Befreiung ist. Deswegen, wenn ihr mit euren Chatbot-Antworten bei Koans scheitert, dann freut euch. Freut euch, wenn ihr mit Koans Schwierigkeiten habt. Wenn ihr keine Schwierigkeiten haben würdet, dann würde das bedeuten, dass euer normales, verblendetes, anhaftendes Denken sich einfach so mit diesen Problemen beschäftigen könnte und die richtigen Antworten finden könnte. Wenn das so wäre, bräuchten wir keine Koans zu machen. Koans sind dazu da, damit unser menschliches Chatbot-Denken scheitert und wir den Punkt erreichen von wirklichem Verständnis. Also macht euch das klar. Es ist für uns nicht einfach möglich, diese Form von Erkenntnis loszulassen. Macht euch klar, dass wenn das passiert, wenn eure Antworten nicht anerkannt werden, wenn ihr lange Zeit nicht herausfindet, was es mit dem Koan auf sich hat, dass es ein Zeichen dafür ist, dass die Übung funktioniert und nicht ein Zeichen dafür, dass ihr irgendetwas falsch macht. Insofern wünsche ich euch eine tiefe, echte Erkenntnis und keine nachgeplapperte Zen-Chatbot-Erkenntnis. Vielen Dank!